Herr Professor Zuhm, die an der deutschen Fusionsforschung beteiligten Großforschungszentren IPP, Forschungszentrum Jülich und Karlsruhe gehören der Helmholtz-Gemeinschaft an, die ja im Forschungsbereich Energie alle vier Optionen der Energiegewinnung berücksichtigt. Das heißt, regenerative Energien, rationelle Energieumwandlung, nukleare Sicherheitsforschung und die Fusionsforschung. Welche Strategie steckt dahinter? Welche Rolle spielt in diesem Energiequartett die Fusionsforschung?
Also die Strategie ist ganz klar, denke ich, dass zumindest die Wissenschaft bereits erkannt hat, dass wir in Zukunft einen Energiemix brauchen, der alle diese Elemente, die Sie gerade angesprochen haben, berücksichtigen muss. Insofern sind wir da breit ausgerichtet und auch auf eine längere Zukunft schon orientiert. Die Rolle der Fusion ist jetzt vor allem darauf ausgelegt, Grundlastversorgung zu decken, das heißt was, was immer verfügbar ist, egal ob die Sonne scheint oder nicht oder ob der Wind weht oder nicht, und was, was schnell regelbar ist, das heißt die Last auch hoch oder runter gefahren werden kann. Da brauchen wir was, was das abdeckt. Im Augenblick wird das mit fossilen Brennstoffen gemacht, was sicherlich keine zukunftsträchtige Lösung ist, und das könnte die Fusion gerade ersetzen.
Welche Vorteile hat denn die Kernfusion gegenüber den anderen Formen der Energiegewinnung?
Also gegenüber den fossilen Brennstoffen ist der Vorteil ganz klar, dass dabei keine treibhausrelevanten oder klimarelevanten Gase freigesetzt werden. Das heißt, die Asche, sozusagen, die dabei entsteht, ist das Helium, das völlig inert ist und keinerlei Gefahren für die Umwelt bedeuten kann. Gegenüber den regenerativen Energien eignet sich die Fusion zur Grundlastversorgung, das heißt, sie ist immer verfügbar. Während ja eine stochastische Komponente bei den regenerativen Energien dabei ist, scheint die Sonne, scheint sie nicht, bläst der Wind oder bläst der Wind nicht stark. Und schließlich gegenüber der Kernspaltung ist der große Vorteil, dass die Abfallstoffe ganz anderer Natur sind. Es werden zwar auch radioaktiv belastete Materialien bei der Fusion erzeugt, aber deren Halbwertszeiten sind so, dass die nach 100 Jahren schon wieder von Hand angefasst werden können und völlig recycelt sind. Das heißt, man muss nicht über eine Endlagerung, sondern nur über eine Zwischenlagerung nachdenken.
Drei Helmholtz-Forschungszentren, das IPP sowie die beiden Helmholtz-Forschungszentren Jülich und Karlsruhe, sind an zwei großen Fusionsprojekten beteiligt. Einem internationalen in Frankreich mit dem Namen ITER und einem nationalen Projekt in Greifswald mit dem Namen Wendelstein 7X. Wie lange wird es denn dauern, bis die Kernfusion nutzbar ist? In welchen Zeiträumen läuft die Planung sowohl für das internationale Fusionsprojekt ITER als auch für den Fusionsreaktor Wendelstein 7X in Greifswald?
Also für ITER ist es so, dass wir jetzt den Baubeschluss haben. Wir denken, dass es ungefähr 10 Jahre dauert, bis das aufgebaut ist. Und dann denkt man, dass man so ein Großgerät sicher 20 Jahre lang betreibt, um es voll auszunutzen. Für den Stellarator W7X denken wir, dass wir im Jahr 2012 den Aufbau beendet haben, sodass der Betrieb davon zum Teil parallel zu ITER läuft. Wenn wir danach dann allerdings dann denken, einen kommerziell bereits verfügbaren Reaktor zu bauen, dann könnte zum Beispiel der Stellarator jetzt eingreifen und der erste kommerziell verfügbare Reaktor könnte bereits ein Stellarator sein. Das ist aber dann sicherlich nicht vor 2030 bis 2040 der Fall.
Bis die Energiegewinnung aus der Kernfusion möglich sein wird, werden also mehrere Jahrzehnte vergehen. Da gibt es Kritiker, die geben zu bedenken, dass andere Energiealternativen wie zum Beispiel Sonnenenergie oder auch andere Konzepte schneller zu erschließen sind. Wie stehen Sie dazu?
Wir müssen alle Konzepte erschließen, um zu gewährleisten, dass unsere Energieversorgung in diesem Jahrhundert, Mitte des Jahrhunderts, nicht sehr knapp wird. Und sicherlich sind andere Konzepte schneller zu erschließen, haben dafür ihre spezifischen Nachteile. Das Problem ist, wir haben für die Zukunft, für die Energieversorgung der Menschheit keine Patentlösung. Weder die Kernfusion kann eine Patentlösung sein, die es möglich macht, alles andere abzuschalten, noch die Sonnenenergie, noch die Windenergie. Wir denken, dass wir in Zukunft, vielleicht in 2050, einen ausgewogenen Energiemix haben, wo zum Beispiel Grundlast stationär von zum Beispiel Kernfusion erzeugt werden könnte, während dann, sagen wir, Wind- und Solarenergie an anderen spezifischen Stellen benutzt werden, wo sie von Vorteil sind.
Wie sieht es mit der politischen Planungssicherheit aus? Besteht die Gefahr, dass das ganze Projekt vielleicht in 20 Jahren eingestellt wird, weil es politisch nicht mehr durchsetzbar ist?
Also ich glaube, politisch durchsetzbar ist nicht das Problem weltweit, denn wenn der ITER erfolgreich sein wird und wir damit eine Alternative in der Hand haben, die gangbar und kommerziell günstig ist, dann wird die auch verfolgt werden. Das konkrete Problem ist natürlich zu vermitteln, dass die Politik jetzt investiert in Technologien, die erst in 20, 30 Jahren wirklich spruchreif sind. Und da haben wir ein Problem in der Kontinuität der Forschung und der Kontinuität der Förderung, die dazu notwendig ist. Und wenn eine Regierung, wie zum Beispiel die letzte Regierung, beschließt, dass sie die Fusionsforschung nicht mehr so stark fördern will, dann ist das natürlich ein Problem für uns, denn wir sind eigentlich Weltspitze in Deutschland und das wird gefährdet, wenn die Förderung nicht stark genug läuft.